Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell werde ich jetzt einfach nur ein kurzes Hallo sagen. Hallo.
Hallo.
Wer bist denn du? Darfst du mir das verraten oder verrät das irgendwas über dich? Also so ein Name oder ein Vorname vielleicht.
Ich denke nicht, dass ich dir das sagen muss.
Okay, dann würde ich sagen, dann versuche ich einfach dahinter zu kommen. Also einen Namen werde ich nicht erraten, aber ich versuche einfach dahinter zu kommen, warum wir miteinander reden. Es wird vermutlich irgendein Grund sein, vielleicht irgendwas Besonderes, was du tust oder eine besondere Geschichte, die du mitbringst. Und die Redaktion hat dazu ein paar Hinweise mir zur Verfügung gestellt. Und das hier, das ist der erste.
Es gibt ja Leute, die richtig viel Geld ausgeben, weiß nicht, 500 Euro oder so.
Ja, so teuer sind meine Weine nicht.
Ihre nicht?
Meine sind so bis 10 Euro.
Aber können Sie das erklären, warum manche Leute so viel Geld ausgeben für Wein?
Also es sind dann auch haben gewisse Sammlerwerte und es sind auch bestimmte Marken. Ob es dem wirklich ein Wert entspricht, ein Genusswert, der so teuer ist, das ist eine andere Frage.
Es geht um Wein. Aha. Hast du was mit Wein zu tun?
Nein.
Du hast nichts mit Wein zu tun. Okay, dann geht es vielleicht nicht um Wein, sondern ums Sammeln. Bist du jemand, der gerne irgendwas sammelt? Hast du eine Sammelleidenschaft?
Absolut nicht.
Auch nicht? Okay, worum ging es denn noch bitte in diesem Ton? Hör mal gleich den Satz 2 hinterher.
Ich wünschte, ich könnte halt sagen, ich bin jedes Mal so charakterstark zu sagen, wenn ich nicht trinken will, trinke ich nicht. Aber die Gesellschaft hat, oder meine Gesellschaft hat da schon Einfluss drauf. Wie intensiv will der trinken? Und er hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie viel ich trinke. Wenn ich sage, ich möchte gar nicht trinken und der will unbedingt, dann werde ich meine 2, 3 mit dem trinken.
Aha, okay. Also es geht vielleicht doch im weitesten Sinne um Wein. Es geht um Alkohol. Du hast irgendwas mit Alkohol zu tun.
Könnte man so sagen.
Und möglicherweise mit dem Konsum von Alkohol, weil in dem Ton ging es ja so ein bisschen um diese Peer-Pressure-Geschichte, ne? Also der Gruppendruck, der bei, ich sage jetzt mal, Drogenkonsum eine Rolle spielt, aber klar auch bei so einer gesellschaftlich akzeptierten Droge wie Alkohol. Zwei Möglichkeiten sehe ich da jetzt. Eine Möglichkeit ist, du beschäftigst dich wissenschaftlich mit dem, warum wir wie trinken. Also warum auch so Sachen wie Gruppendruck vielleicht eine Rolle spielen bei Alkoholkonsum. Oder aber du bist vielleicht selbst eine Alkoholkonsumentin, die sich nicht ganz in der Kontrolle hatte oder hat in der Vergangenheit. Das wären so meine zwei Tipps. Ist eins von beidem vielleicht eine richtige Richtung?
Eins von beiden ist eine richtige Richtung, ja.
Nummer 1 oder Nummer 2? Bist du eher theoretisch unterwegs? Also beschäftigst du dich wissenschaftlich mit diesem Thema?
Nein, wissenschaftlich nicht. Ich beschäftige mich schon mit dem Thema, aber die zweite Richtung ist die richtige Richtung.
Das heißt, du bist eine Alkoholkonsumentin oder hast früher viel Alkohol getrunken, vielleicht auch so viel, dass es nicht gut war?
Exakt, ja.
Mhm. Dann hören wir nochmal den dritten Satz.
Irgendwann habe ich dann angefangen, mir morgens in den Kaffee ein bisschen Amaretto reinzutun. Das schmeckte einfach. Irgendwann habe ich angefangen, in der Pause ein Piccolo zu trinken, um mich irgendwie über den Rest des Tages zu kriegen. Und dann habe ich angefangen, abends Wein zu trinken, weil ich schon wieder an den nächsten Tag gedacht habe. Wenn man aber dann irgendwann merkt, man kann nicht mehr und man muss am nächsten Morgen erstmal weiter trinken, dann behält man das natürlich für sich.
Mhm. Das heißt, das ist ein täglicher Alkoholkonsum und ein Alkoholkonsum, der schon morgens anfängt. Ist das auch was bei dir im Leben so passiert ist?
Nein, so extrem würde ich sagen, war es nicht.
Mhm. Aber du bist jemand, der weiß nicht, was der offizielle Begriff ist. Im Volksmund sagt man gerne Alkoholikerin, alkoholkrank. Bist du alkoholkrank gewesen?
Ja, offiziell für immer alkoholkrank.
Mhm.
Ich bezeichne mich selbst als trockene Alkoholikerin.
Und wir reden drüber, weil du damit in die Öffentlichkeit gehst offensichtlich und wahrscheinlich nicht nur in Form dieses Radiointerviews, nehme ich an. Hast du dazu irgendwas vielleicht geschrieben, ein Buch?
Noch nicht.
Guck mal, da ist auch meine Ratezeit vorbei. Ja. Noch
genau,
nicht.
Genau, du hast ja schon ganz schön viel erraten. Nein, genau, das Buch ist noch in Arbeit, aber ich habe darüber mit der SZ schon gesprochen und auch mit dem SWR, deswegen habe ich dir meinen Namen auch nicht verraten wollen.
Weil
falls du zufällig schon Wind davon bekommen hast.
Da hast du völlig recht. Genau. Das kann natürlich passieren, gerade bei Menschen, die in den Medien unterwegs sind. Aber dann darfst du jetzt uns allen deinen Namen verraten.
Ich bin Elisabeth Schwachuller. Ich bin vom Beruf Poetry Slammerin.
Mhm.
Und wie gesagt, beschäftige mich vielleicht nicht gerade wissenschaftlich mit dem Thema Alkohol oder Alkoholmissbrauch. Aber es liegt mir am Herzen und deshalb spreche ich gerne darüber.
Elisabeth, ich freue mich, mit dir auch über dieses Thema zu sprechen. Und das ist natürlich eine ganz spannende, das ist ein Punkt, den ich nicht erraten habe, eine ganz spannende Geschichte, auch dass du Poetry Slams machst. Haben die dann auch Alkoholismus zum Thema oder Alkoholkonsum?
Einen Text habe ich darüber, der eine toxische Beziehung heißt. Mhm. Und die toxische Beziehung zum Alkohol so beschreibt, dass man erst ganz am Ende erfährt, dass es um Alkohol geht und bis dahin denkt, es handelt sich um eine Liebesbeziehung. das heißt, ich wollte es jetzt nicht so zum Thema machen, schaut mich an, ich bin trockene Alkoholikerin, bla bla bla, also so, dass es irgendwie um mich geht, sondern einfach nur diese Quintessenz aufzeigen vom Thema ungesunde Beziehungen zu was auch immer. Das muss ja auch nicht unbedingt Alkohol sein.
Ja, Süchte an sich gibt es ja eine ganze Menge und auch ziemlich erstaunliche. Alkoholsucht ist ein Thema, was, glaube ich, relativ viele Menschen auch bei uns in Deutschland betrifft. Man redet nur nicht so häufig drüber, ne?
Ja, genau. Also ich finde es krass, dass es sowas wie die anonymen Alkoholiker zum Beispiel gibt. Mhm. Also einerseits verstehe ich natürlich dadurch, dass dieses Stigma existiert, dass man sich jetzt nicht unbedingt damit brüstet, Alkoholiker zu sein. Ich finde trotzdem, dass man stolz darauf sein darf, wenn man es geschafft hat, mit dem Trinken aufzuhören. Mhm. Und dadurch, dass diese ganze Sache aber eben so anonym stattfindet und man als Angehöriger vielleicht auch nicht gerne drüber spricht, weil das alles so negativ behaftet ist, dadurch haben wir nicht auf dem Schirm, wie viele Menschen es tatsächlich betrifft, sei es jetzt im Umfeld oder persönlich.
Mhm. Aber es ist,
das ist schon krass.
Es ist ja am Ende eine Erkrankung. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Schritt, den man quasi in sich selber nachvollziehen muss, wenn es darum geht, dass man irgendwann merkt, man hat vielleicht keine Kontrolle mehr richtig über den Konsum, weil man sich ja dann irgendwann selbst entscheiden muss, Hilfe zu holen, oder? Also man muss akzeptieren, dass es eine Krankheit ist.
Ja, oder zumindest, dass man die Kontrolle darüber nicht hat. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz schwierig. Also je mehr ich auch darüber rede, desto mehr stelle ich fest, wie viele Leute ihren Alkoholkonsum gar nicht hinterfragen. Jetzt nicht unbedingt, also in die Kategorie fallen natürlich morgens schon was zu trinken oder so, aber die trotzdem viel trinken und auch gar nicht hinterfragen, wieso es diesen gesellschaftlichen Druck denn scheinbar gibt oder zu diversen Veranstaltungen Alkohol einfach dazugehört. Was ich absolut sinnlos finde, weil Alkohol ja trotzdem ein Gift ist. Und wie häufig wird man darauf angesprochen, wie schädlich jetzt zum Beispiel Nikotinkonsum ist, während man eher schräg angeschaut wird, wenn man den Drink eben ablehnt, obwohl es ja dem Körper nicht gut tut. Also
haben wir ja eben in dem einen Einspieler da auch schon gehört, ne? Da ging es ja genau darum. Finde ich auch ein total spannendes Thema, vor allen Dingen, dass es halt genau diese eine Droge ist, die gesellschaftlich akzeptiert ist und viele andere Drogen nicht. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir vielleicht gleich noch so ein bisschen intensiver drauf schauen möchten, weil ich es echt spannend finde. Vielleicht kannst du uns vorher so ein bisschen was über dich selber erzählen und deine Alkoholsucht. Du hast gesagt, so schlimm wie morgens irgendwie, was war es, Amaretto in Kaffee kippen war es nicht. Wie war es denn dann bei dir?
Es hat so mit 16 bei mir angefangen, dass ich anfangs nur am Wochenende getrunken habe, aber von Anfang an auch richtig viel. Mhm. Also mit einer Flasche Billigrotwein vorgeglüht. Und dadurch war der Absturz dann auch immer vorprogrammiert. Also während meine Freunde, keine Ahnung, alle paar Monate mal so betrunken waren, dass sie kotzen mussten oder irgendwo einfach eingeschlafen sind, war das bei mir da schon an der Tagesordnung. Mhm. Unter der Woche zu trinken habe ich erst später angefangen, als ich mit der Schule fertig war und ja, auch nicht so häufig zu Hause und irgendwie ist die Menge immer relativ gleich geblieben. Vielleicht hat sie über die Jahre zugenommen, weil ich dann auch mehr vertragen habe, aber ich habe dann Germanistik studiert und musste von daher zum Beispiel nie früh aufstehen. Das heißt, ich konnte abends immer was trinken gehen und dadurch hat sich das auch so irgendwie gefunden, dass ich zwar nicht morgens angefangen habe zu trinken, aber morgens war ich halt auch noch gar nicht wach. Mhm. Also man kann sagen, dass ich dann irgendwann schon am frühen Nachmittag angefangen habe und der frühe Nachmittag in Wahrheit aber mein Vormittag war. Mhm. Also von den Schlafenszeiten her.
Aber das heißt, du hast schon auch trotzdem immer funktioniert. Bist zur Uni gegangen, hast gesellschaftliche Anlässe wahrgenommen und bist dann auch abends mit anderen rausgegangen zum Trinken. Also du hast eher nicht zu Hause gesessen und dann eine Flasche Rotwein nach der anderen getrunken.
Genau, das war mir auch wichtig, vor mir selbst irgendwie so, um mir selbst sagen zu können, dass ich kein Alkoholproblem habe, weil ich ja nicht alleine zu Hause trinke. Mhm. Aber man findet ja dann doch irgendwie genug Leute, mit denen man rausgehen kann. Also kann trotzdem täglich trinken und das stimmt, ich habe die ganze Zeit funktioniert. Ich habe auch meinen Master habe ich gemacht, da hatte ich dann mit Trinken schon wieder aufgehört, aber ich habe auf jeden Fall das Studium so irgendwie über die Bühne gebracht, wobei man ab einem gewissen Punkt halt dann Alkohol braucht, um zu funktionieren.
Das heißt, du hast das dann schon auch irgendwie gemerkt, dass es dann irgendwann Zeit wird. Also wenn du dann mittags, nachmittags aufgestanden bist und vielleicht dann irgendwie in der Uni warst und dann ist es irgendwie, weiß nicht, 4:30 geworden, dann war so der Zeitpunkt irgendwann erreicht, wo du dann auch körperlich gemerkt hast, jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir vielleicht nach der Vorlesung gleich irgendwie, weiß nicht, auf den Weihnachtsmarkt gehen oder so.
Ja, schon. Also ich weiß nicht, ab wann genau, aber irgendwann hatte ich sogar sowas wie Entzugskopfschmerzen. Das heißt, ich habe das richtig körperlich gemerkt und emotional oder psychisch schon beim Aufwachen. Das habe ich auch mal als Definition von Sucht irgendwo gehört, dass es so ein Punkt ist, den man abklären muss, wenn man morgens schon daran denkt, zu trinken beispielsweise, dann ist man süchtig. Oder so wie ich jetzt mittlerweile morgens natürlich an meine Zigarette denke, ich bin nikotinsüchtig, das muss man dann akzeptieren. Und genau, das heißt, der Plan war dann schon immer da.
Wann hast du gemerkt, dass es wirklich ein Problem ist, wo du dann vielleicht auch Hilfe brauchst oder wo du auf jeden Fall erstmal den ersten Schritt selber machen musst, um dir selbst zu helfen, weil ich meine, dass du mit 16, mit 17 irgendwie am Wochenende zerstört nach Hause kommst, das geht wahrscheinlich vielen so, das kann man sich sicherlich auch noch schönreden, dass gerade in der Uni-Anfangszeit viel getrunken wird, ist auch kein Geheimnis. Wann ist bei dir der Punkt dann gekommen, wo du gemerkt hast, das geht so nicht in Ordnung, da muss ich irgendwas dran ändern?
Mit fast 24, also ich habe dann auch mit 24 aufgehört zu trinken, das heißt, ich bin jetzt seit 3 Jahren trocken, ich bin jetzt 27. Das war so ein Alter, wo ich war generell in einer riesigen Krise, weil ich jahrelang von einem Tag auf den anderen gelebt habe und zum Beispiel dieses Studium gemacht, ohne zu wissen, was ich danach damit anfangen will.
Was hast du studiert? Ich
habe dann festgestellt, germanistische Literaturwissenschaft.
Ist so ein Fach, wo man bösartig immer sagt, kann man super Taxi fahren hinterher mit, ja.
Ja, ja, genau, aber einen Führerschein hatte ich auch nicht. Also die Chancen. Genau. Also es ist vor allem ein Studium, womit man schon einiges machen kann, wenn man halt weiß, in welche Richtung man will und sich da vielleicht spezialisiert und Praktika macht und keine Ahnung. Und dann bin ich eines Tages aufgewacht und habe festgestellt, dass ich all sowas eben nicht getan habe und kurz vor dem Ende meines Studiums stehe, ohne zu wissen, was danach passieren soll und wieso ich das überhaupt noch studiere und generell mit meinem ganzen Leben. Also ich war einfach in einer absoluten Sinn- und Richtungskrise und habe dann auch festgestellt, dass ich zum Beispiel gerne Familie hätte. Jetzt ist es natürlich vor allem, glaube ich, bei Frauen auch noch so zeitlich ein bisschen eng, je nachdem. Also so, dass man sich dann mit 24 eben schon denkt, wenn ich Kinder haben will mit einem Mann, dann sollte ich den Mann irgendwie mal finden. Und alle Männer, die so jetzt gerade Interesse an mir haben, kann ich aber nicht ernst nehmen, weil ich eine absolut abgestürzte Person bin, weil ich mein Leben nicht im Griff habe, weil ich furchtbare Entscheidungen treffe, weil ich abends nie Zähne putze, weil ich zu besoffen bin und einfach so ins Bett falle. Also ich habe mich selbst schon so negativ gesehen, auch dass ich quasi keinen Mann, der an mir Interesse hatte, als adäquaten Partner oder als guten Vater gesehen hätte. Und dann dachte ich mir, ja, verflixt, dann, wenn ich diesen Plan tatsächlich habe, muss ich dringend erstmal die Person werden, die die richtigen Menschen anzieht und die überhaupt zu sowas in der Lage ist.
Stelle ich mir schon als einen echt krassen Schritt vor, weil wenn du das jetzt so gerade schilderst, dann hast du ja auch offensichtlich kein gutes Bild von dir selbst gehabt, weil das ja schon irgendwie erschütternde Erkenntnisse sind, wenn du das so über dich beschreibst, ne? Diesen Schritt zu sagen, okay, ey, ich mag mich gerade überhaupt gar nicht, aber ich kann es schaffen, mich zu mögen, den muss man ja erstmal gehen. Also auch zu realisieren, wenn ich was ändere, dann kann ich mich vielleicht wieder mögen, weil sowas kann ja auch selbst, kann ja schnell in so eine Art Selbsthass umschlagen, aus dem man nicht mehr rauskommt, ne?
Ja, das ist auch wirklich die wichtigste Erkenntnis gewesen in meinem Leben, dass ich an den Fehlern, die ich an mir selbst sehe, arbeiten kann. Und das hat mir auch, also der erste große Fehler, sage ich jetzt mal, war eben der Alkoholkonsum. Und seit ich gemerkt habe, dass ich sogar das, also was mir wirklich unmöglich erschien, sogar das ändern konnte, geht es mir viel, viel besser mit mir selbst. Und immer wenn mich irgendein Verhalten an mir stört oder irgendeine Angewohnheit, dann denke ich mir, ach, das ist doch kein Problem. Das kann man irgendwie hinkriegen. Ja, und nur so konnte ich tatsächlich Selbstliebe lernen. Also ich hatte jahrelang, also schon in der Schulzeit, auch vor dem Trinken, ein schwieriges Verhältnis zu mir selbst. Und irgendwann wurde das halt so ein Teufelskreis aus zu viel trinken, um zu verdrängen, dass man sich selbst hasst, aber nur aufgrund des Trinkens ein wirklich furchtbarer Mensch sein und Grund haben, sich zu hassen.
Ja, schwierig, ja. Ist das dann auch einer der Gründe gewesen, warum du überhaupt, also ja, angefangen hast zu trinken? Wir fangen alle irgendwie an zu trinken mit 14, 15, 16, so, aber warum das außer Kontrolle geraten ist? Also gab es da irgendwie einen Grund oder ist es einfach so passiert?
Nein, ich würde schon sagen, dass es mit der Trennung meiner Eltern zusammenhing und dem Gefühl, nirgendwo wirklich hin zu können mit meinem Kummer. Ich wollte von meinen Freunden nicht zugeben, dass es mir schlecht ging. Mhm. Ich hatte in der Familie nicht mehr die Ansprechpartner irgendwie. Meine schulischen Leistungen waren furchtbar und ich war einfach irgendwie traurig und hilflos und habe versucht, das so schön bildlich eben runterzuschlucken alles.
Das ist schon auch eine ganze Menge an Problemen, die man erstmal bewältigen muss und dann noch in dieser schwierigen Phase, wo man ja eigentlich eh nicht so ganz genau weiß, wo man eigentlich hingehört in dem Alter, ne? Wie bist du denn dann am Ende da wirklich rausgekommen? Du hast gesagt, du hast über dich gelernt, du kannst Dinge ändern, du kannst alles Mögliche ändern, du kannst sogar ändern, dass du mit Alkohol nicht mehr so umgehst, wie du in der Vergangenheit mit Alkohol umgegangen bist und sagst, hier ist Schluss. Bist du da alleine dann rausgekommen oder hast du dir Hilfe gesucht?
Ich habe das letztendlich meinem Bruder zu verdanken, der jünger ist als ich, muss man dazu sagen, aber trotzdem sehr viel weiser war und der mich im Endeffekt dazu gebracht hat, zuzugeben, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ich dachte jahrelang, oder ja, was heißt jahrelang, aber schon ziemlich lange, war ich mir dessen bewusst, dass ich ein Problem habe und dachte aber, solange ich das nicht zugebe, muss ich nichts daran ändern. Und so schlimm kann es ja wohl nicht sein, sonst würden andere Leute ja was sagen und so. Genau, und dann habe ich es ihm gegenüber zugegeben und hatte dann schon die Ansicht, ja, Mist, jetzt muss ich was dran ändern.
Das ist so, das also, ist so dieser erste,
irgendwie sehr dumm.
Der erste wichtige Schritt irgendwie ist einmal auszusprechen, ne? Also einmal zu sagen, hier, ich habe hier ein Problem, weil wenn man es einmal gesagt hat, dann muss es ja wahr sein, ne?
Ja, genau. Das ist auch der erste Schritt bei den anonymen Alkoholikern, also das Zugeben, dass man Hilfe braucht einfach. Dass man keine Kontrolle darüber hat, über sein Trinkverhalten.
Aber das heißt, dein Umfeld hat das schon auch dann irgendwann mitbekommen, dass da irgendwas nicht so richtig stimmt mit dir, also zumindest das familiäre Umfeld.
Ja, mehr oder weniger. Also mein Bruder auf jeden Fall, der hat mich aber halt auch am häufigsten gesehen. Also ich habe jetzt im Nachhinein viel mit Familienmitgliedern gesprochen und mit meinem Bruder zusammen habe ich ja zum Beispiel auch getrunken, also war quasi feiern mit ihm und so. Und andere haben vielleicht mitbekommen, dass ich bei Familienfeiern immer betrunken war, aber wer sagt denn, dass ich nicht nur bei diesen Familienfeiern betrunken bin? Also
naja, klar.
Es war, glaube ich, schwierig. Alle haben mitbekommen, dass ich viel trinke, aber wie häufig und dass es dann auch immer so viel war, das haben, glaube ich, die wenigsten verstanden.
Ja, und das ist, ne, da sind wir wieder bei dem Thema von gesellschaftlicher Akzeptanz. Es ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt irgendwie immer noch cool, so, ne? Ey, guck mal, was die alles so wegstecken kann. So, mit der kann man mal ordentlich trinken gehen, so, ne? Das steckt ja ganz tief drin in der Gesellschaft und es ist klar, dass das dann irgendwie dann am Anfang überhaupt nicht auffällt. Jetzt hast du eben schon anonyme Alkoholiker gesagt. Das heißt, du bist dann irgendwann dahin gegangen oder ist das so der erste Schritt gewesen, wo du dann aktiv dir Hilfe gesucht hast?
Nee, gar nicht. Also mit dem Trinken aufgehört habe ich tatsächlich ganz alleine von einem Tag auf den anderen. Krass. Beziehungsweise habe ich einen Monat lang nichts getrunken, wo ich dachte, ich muss mich nur psychisch umkonditionieren. Und eben nichts trinken, wenn es mir schlecht geht und so. Also da hatte ich noch die Hoffnung, ich kann den Konsum irgendwie in den Griff kriegen. Und als ich dann wieder angefangen habe zu trinken, habe ich gemerkt, dass ich an jedem Tag, an dem ich dann mal eine Pause einlegen wollte, mich körperlich furchtbar gefühlt habe. Also ich war total hibbelig, zappelig, bin irgendwie rumgelaufen, wusste nicht, wohin mit mir, hatte so Schmerzen in der Magengegend irgendwie und habe dadurch dann erst begriffen, dass ich körperlich abhängig bin und eben auch gemerkt, dass es viel, viel leichter war, wirklich einen Monat nichts zu trinken, als zwischendrin mal einen Tag nichts zu trinken.
Aber ist es dir in dem Monat? Ich habe
dann den Entschluss gefasst.
Entschuldigung, aber ist es dir in dem Monat nicht dann auch total schlecht gegangen, wenn du gerade auch von diesen körperlichen Dingen sprichst? Wie ist es dir da ergangen, gerade so in den ersten Tagen?
Ja, in den ersten Tagen habe ich mich schon ähnlich unruhig gefühlt. dann wurde ich vor allem psychisch irgendwie, also depressiv. Und was mich dann aber wieder total aufgebaut hat, war, dass ich klüger wurde. Mhm. Also ich dachte auch lange, dass es sich nicht lohnen würde, mit dem Trinken aufzuhören, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich mir meine ganzen Gehirnzellen weggesoffen habe. Und war dann total überrascht, wie viel Kapazität mir auf einmal wieder zur Verfügung stand. Und das ist ja auch ganz was anderes, ob man quasi verkatert aufwacht oder nach einem nüchternen Tag. Also ich war viel wacher, klarer, konnte viel schneller denken, viel mehr begreifen und so und dachte, okay, wow, das ist wirklich motivierend. Also das hat mir da auch, glaube ich, geholfen, dann diesen Monat durchzuziehen.
So, dann hast du die Erkenntnis gehabt, dass mit dem immer mal wieder trinken, das funktioniert nicht so richtig. Das macht es eigentlich noch schwerer, als es vorher gewesen ist. Was ist dann passiert?
Ja. Also es war so, ich war 3 Monate lang in Griechenland, als ich 1 Monat lang aufgehört habe mit dem Trinken und wieder angefangen habe und so. Und dann war mir klar, okay, ich muss für immer aufhören mit dem Trinken. So konnte ich das vor mir selbst zwar nicht wirklich sagen, weil das ein bisschen erschreckend klingt.
Es ist eine krasse Erkenntnis irgendwie, ne? Also dann irgendwie zu sagen, ja. So, das war's dann jetzt. Und gerade, da sind wir wieder an dem Punkt bei einer Droge, die so tief in dieser Gesellschaft drinsteckt, dann irgendwie zu sagen, nee, aber für dich ist das nicht mehr.
Ja, das ist wirklich schwierig auch, da dabei zu bleiben. Also mir ist auch erst, als ich dann aufgehört habe zu trinken, aufgefallen, wie präsent Alkohol auch in den Medien ist. Mhm. Und keine Ahnung, auf Facebook Werbung und also überall eigentlich. Und davor habe ich das natürlich nicht wahrgenommen, weil ich sowieso ständig an Alkohol gedacht habe, in einem positiven Sinne. Aber ich habe dann eben beschlossen aufzuhören, wenn ich wieder in Deutschland bin und wollte das aber nicht quasi zeitgleich machen, weil ich erstmal hier wieder ankommen musste und so. Habe dann noch ein bisschen Oktoberfest mitgenommen und die schlimmsten Abstürze meines Lebens gehabt im Endeffekt.
Krass, okay.
Und habe dann eine Abschiedsparty für den Alkohol geschmissen. Tatsächlich, aber wo ich den idealen letzten Rausch hatte.
Also tatsächlich einen guten Rausch in dem Fall?
Ja, genau. Also ich erinnere mich nicht mehr an die letzten 10 Minuten vor dem Einschlafen, aber mir war zu keinem Zeitpunkt schlecht oder so. Also das heißt, ich war richtig betrunken, also so, dass es sich gelohnt hat quasi. Und es war trotzdem ja eine schöne Erinnerung, ein guter Abschluss einfach. Oh. Und der Grund war aber der, jetzt nicht, dass ich unbedingt nochmal den tollen letzten Rausch haben wollte, sondern wirklich diese Sache durchziehen wollte, das Aufhören. Und deshalb meinen ganzen Freunden und auch meine Mutter war zum Beispiel da, also auch Familie, verkündet habe, dass ich jetzt mit dem Trinken aufhöre. Damit quasi, sollte ich wieder anfangen, würde ich vor ihnen ja mein Gesicht verlieren. Mhm. Und dadurch habe ich mir so ein Sicherheitsnetz geschaffen im Endeffekt.
Ja, so ein bisschen so wie mit dem Rauchen aufhören. Dann erzählt man es erstmal allen und sagt so, ich höre jetzt auf jeden Fall auf mit dem Rauchen. Ist dann immer ein bisschen blöd, wenn man ein halbes Jahr später wieder mit der Kippe da steht. Aber gut, ist in deinem Fall jetzt nicht passiert. Du bist über 3 Jahre trocken. Wie hat da dein Umfeld reagiert? Wie haben vor allen Dingen auch die Leute reagiert, die es vielleicht bis dahin noch nicht mitbekommen haben, als du gesagt hast, so, ich höre jetzt auf zu trinken und ich mache jetzt nochmal eine ordentliche Party und ihr könnt mit mir das letzte Mal trinken, danach ist aber Schluss.
Manche haben quasi gar nicht reagiert, wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die meisten haben gesagt, gut, viel Glück, wir glauben nicht, dass du es schaffst.
Ach krass.
Was aber bei mir so eine positive Trotzreaktion geweckt hat, zu sagen, okay, euch zeige ich's. Und andere wiederum haben das auch gar nicht so ernst genommen. Also meine Oma zum Beispiel, die hat jetzt erst durch das Interview in der SZ begriffen, dass ich nicht nur so kokettiere, so nach dem Motto, ich mach mich jetzt hier wichtig, ich trinke jetzt übrigens nicht mehr, ach, fragt mich bitte alle, warum, ich habe da nämlich ein Problem, sondern dass es wirklich mein Leben zerstört hat, dieses Trinkverhalten und die Entscheidung eine notwendige und die wichtigste meines Lebens war.
Du hast sie getroffen, du hast den letzten Rausch gefeiert und dann aufgehört. Und das war's?
Genau.
Aus dir selbst heraus geschafft?
Ja, also ich muss zugeben, dass ich 2 Jahre lang noch Suchtverlagerung mit Marihuana betrieben habe. Mhm. Also ich habe davor auch schon immer wieder Gras geraucht, aber dann in der Zeit eben nur noch, nachdem ich ja mit dem Trinken aufgehört hatte. Ich habe auch immer wieder versucht, damit aufzuhören und quasi clean zu werden. Das hat nicht geklappt. Das hat jetzt dann eben nach 2 Jahren ungefähr funktioniert. Also ich bin jetzt auch über ein Jahr clean, will auch nicht wieder mit dem Kiffen anfangen. Mhm. Habe diese Zeit aber gebraucht, um mich quasi an ein Leben ohne die Flasche zu gewöhnen. Das ist ja schon nochmal was anderes. Und dann das 2. Jahr, würde ich sagen, habe ich gebraucht, um zu merken, dass dieser Konsum auch genauso eskaliert. Ja. dass ich damit eben auch aufhören muss.
Welche Hilfe hast du denn in Anspruch genommen? Ich frage nochmal, weil du ja eben die anonymen Alkoholiker erwähnt hast.
Ja, bei den anonymen Alkoholikern war ich nur einmal, als ich schon ein Jahr trocken war und mir aber dachte, okay, da hatte ich zum Beispiel dann den Gedanken, okay, ich muss mit dem Gras auch aufhören, das ist nicht gut und so. Und habe gemerkt, dass ich aber irgendwie mich zu schwach fühle und vielleicht Unterstützung brauche. Und dann dachte ich, schaue ich mir die anonymen Alkoholiker zumindest mal an, sodass ich mich dann traue, zu einem Meeting zu gehen, wenn es mir wirklich schlecht geht. Also es ist ja schon irgendwie ein bisschen aufregend und man weiß nicht, was einen erwartet. Und wenn man dann wirklich in so einer Krisensituation ist, habe ich mir gedacht, traue ich mich vielleicht nicht, dorthin zu gehen.
Sich dann auch zu öffnen und so. Ne? Also das muss man vielleicht auch einfach so ein bisschen einüben. Ne? Das, vielleicht auch die Erfahrung machen, dass einem das im Zweifel hilft, sich dann zu überwinden, in die Öffentlichkeit ja wieder zu gehen. Ne?
Wobei ich gemerkt habe, dass das wahrscheinlich nicht das Richtige für mich ist. Also ich war seitdem auch nie wieder da, weil es schon eine merkwürdige Situation ist. Also vor allem für mich, die findet, dass man unbedingt öffentlich darüber sprechen muss. Es ist halt dieses, man trifft sich irgendwie heimlich. Also klar, es ist an sich eine super Sache und schön und ich habe mich verstanden gefühlt und liebevoll aufgenommen und bin mir sicher, dass diese Gruppen einem viel Halt geben können und so. Aber für mich ist das irgendwie das falsche Konzept, weil es eben anonym ist und für mich so verschämten Touch hat irgendwie, der mir gar nicht gefällt.
Finde ich total spannend. Würde ich auch gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber was würdest du jetzt so aus deiner Erfahrung heraus Menschen mit einem Alkoholproblem raten oder die vielleicht den Verdacht haben oder merken, dass sie eins haben und versuchen, da rauszukommen? Weil ich glaube, oder verbessere mich, wahrscheinlich schaffen es die wenigsten, so wie du, aus sich selbst heraus dann auch wirklich abstinent zu werden, oder?
Ich weiß es nicht. Ich frage mich, wie viele Menschen halt rechtzeitig auf den Gedanken kommen, was zu ändern. Zum Beispiel bei den anonymen Alkoholikern, die Lebensgeschichten beinhalten alle so einen Moment, in dem man alles verliert. Und an diesem Punkt bin ich Gott sei Dank nie gekommen. Also könnte es sein, dass man es je nachdem halt erst so spät realisiert, dass man auch gar nicht die Kraft hat, das aus sich selbst zu ändern. Also hätte ich irgendwie mein Studium und meine Wohnung und alles Mögliche verloren, hätte ich auch niemals die Kraft gehabt, zu sagen, ich höre jetzt einfach mal mit dem Trinken auf. Ansonsten glaube ich, sobald man es realisiert, kann man schon die nötigen Schritte tun und die beinhalten wahrscheinlich immer mit irgendjemandem drüber zu reden, ob das jetzt eben die anonymen Alkoholiker sind oder irgendwelche Freunde. Ist halt die Frage, was man für Menschen in seinem Umfeld hat, denen man über sowas reden könnte. Aber ich glaube, ganz alleine, also ohne Austausch und ohne zumindest ja mentale Unterstützung von anderen, ist es bestimmt schwer.
Fehlt dir das jetzt mit dieser gesellschaftlichen Komponente, so dieses, ich gehe mal abends weg und trinke mit Freunden mal ein Bierchen oder ein Weinchen oder sowas, was ja wahrscheinlich um dich herum auch andauernd passiert und wenn du dann mit Leuten weggehst, trinkst du dann irgendwie ein Wasser oder eine Cola. Fehlt dir das oder ist es eher das, was du eben schon beschrieben hast, also ist die Habenseite cooler, du bist fitter, dein Gehirn hat mehr Kapazität, du hast wahrscheinlich auch mehr Kohle, ne?
Ja, viel mehr Kohle. Also ich habe echt Unmengen versoffen. Mir fehlt natürlich ein bisschen so der Grund rauszugehen, weil ich auch tatsächlich nicht gerne mich in Bars aufhalte oder in Clubs oder so. Das ist schwierig, mit betrunkenen Menschen oder also von betrunkenen Menschen umgeben zu sein. Und je nachdem kommt bei mir dann das Gefühl hoch, auch Alkohol trinken zu wollen, auch wenn ich ihn die ganze Zeit rieche oder so. Das heißt, ich meide solche Orte eher. Und deshalb liebe ich Poetry Slam, weil man quasi auch zu solchen Veranstaltungen, also vor Corona auf jeden Fall, zu solchen Veranstaltungsorten gegangen ist und dann auch beisammen saß, sich irgendwie ausgetauscht hat. Man performt ja dann nur für ein paar Minuten und hat trotzdem irgendwie seine Freunde da. Und es geht aber eben nicht darum zu trinken. Also selbst wenn dann jemand trinkt, ist es nicht der Grund der Zusammenkunft. Und das hat mir sehr geholfen, einfach da dabei zu sitzen, mein Spezi zu trinken. Und das fehlt mir dann teilweise schon, dieses Sozialisieren, ohne dass der Alkohol im Mittelpunkt steht.
Aber das ist schon verrückt, ne? Also das, so diesen Grund zu haben, ne, irgendwas abends machen zu wollen. Und der Grund, du sagst, bei dir ist das dann beim Poetry Slams eben der Poetry Slam, aber wenn wir abends rausgehen, ist der Grund in der Regel irgendwie, klar, irgendwie Freunde treffen und Spaß miteinander haben, aber das, was wir machen, ist, wir gehen raus und trinken Alkohol. Wie blickst du jetzt auf dieses Konstrukt, was ja, wenn man jung ist, noch eine größere Rolle spielt? Also eben da, wo du angefangen hast mit Trinken mit 16, 17 oder auch in Studentenzeiten, wo einfach viel getrunken wird. Wie schaust du da jetzt drauf?
Ich finde das unfassbar problematisch. Verstehe aber auch irgendwie, woher das kommt. Also meiner Meinung nach wird in unserer Gesellschaft einfach das Funktionieren, also im Sinne von zum Beispiel leistungsfähig sein, über das Wohlbefinden gestellt und generell versucht, so ein Bild von Perfektion oder irgendwas Positivem zu erreichen. Und die wenigsten Leute geben gerne zu, dass es ihnen schlecht geht, dass sie unsicher sind, dass sie irgendeine Art von Schmerz haben oder so. Also dieses ganze Thema negative Emotionen und Schmerzen, finde ich, wird so sehr verdrängt, dass man dann lieber, also auch für sich selber eben all das verdrängt und runterschluckt. Und Alkohol bietet eben die Möglichkeit, sich in eine andere Stimmung zu versetzen, vollkommen legitim und je nachdem auch zu jeder Tageszeit und so, ohne zugeben zu müssen, dass es einem schlecht geht und so weiter und zum Beispiel trotzdem leistungsfähig zu bleiben.
Auf der anderen Seite ist
Alkohol, falls du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe voll, was du meinst, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so dieses Momentum von, wir drehen jetzt mal frei. Das ist so dieses, ich muss halt immer funktionieren. So funktioniert unsere Gesellschaft. Ja, wir müssen immer funktionieren. Das hast du ja gerade selber gesagt. Ne? Wir müssen immer funktionieren, wir müssen arbeiten, wir müssen Leistung bringen. Und dann gibt es eben diesen einen Moment, diesen Freitagabend oder diesen Samstagabend, wo ich frei drehen kann und wo ich dann halt auch diesen Alkohol benutze quasi, um mein Hirn auszuschalten, um mich in eine andere Stimmung zu versetzen, wie du gerade gesagt hast. Ne? Das ist ja auch so ein Opium fürs Volk-Ding irgendwie, also so ein gewolltes, ihr könnt jetzt in diesem Zeitraum am Freitagabend zwischen 22 und 4 Uhr freidrehen, und damit ihr auch schön am Montag wieder funktioniert. Also das ist ja auch so ein Konstrukt, das, ja, glaube ich, bewusst so angelegt ist ein Stück weit, oder?
Das stimmt. Und dadurch verarbeitet man halt auch nie irgendwas, sondern wartet die ganze Woche einfach nur auf das Wochenende, um alles vergessen zu können. Und also ich finde, man löst dadurch halt überhaupt nichts für sich. Ich habe zum Beispiel über Jahre mit dem Alkohol Probleme verdrängt, die ich dann, sobald ich nüchtern war, innerhalb von einem Monat gelöst habe.
Krass.
Für mich. Also wirklich so Sachen, wo ich festgestellt habe, dass der Alkohol mich einfach an allem gehindert hat und der lindert dann vielleicht kurz irgendwie den Stress oder den Kummer oder so. Aber im Endeffekt führt es dazu, dass sich dieser Stress und Kummer nie verringern kann, weil man ihn nie wirklich betrachtet und sich immer davon ablenkt. Und wenn es wirklich nur darum geht, irgendwie Spaß zu haben und albern zu sein und so, dann sollte man das eigentlich auch bei einer Tasse Tee können oder bei einer Limo, wenn man nicht eben in sich die ganze Zeit diese negativen Emotionen hätte, die dann halt hochkämen.
Das heißt, wir brauchen eigentlich einen anderen Umgang mit unserem Leben. Also dieser etwas abgenutzte Begriff Work-Life-Balance. Eigentlich müssten wir unser Leben anders ausbalancieren, damit wir die Dinge, die vielleicht in unserem Berufsleben oder in dem Teil, wo wir dann eben funktionieren müssen, die wir besser verarbeiten können und dann einfach den Kopf freier haben, wenn wir dann nachmittags oder abends Zeit haben für Freunde und für Spaß. Und dann brauchen wir ja eigentlich auch keinen Katalysator mehr, weil dann ist der Kopf ja schon frei.
Da stimme ich dir zu.
Ja, wie würdest du wünschen, dass wir mit dem Thema Alkohol in der Gesellschaft umgehen?
Einfach kritischer. Also ich finde, in den letzten Jahren hat sich viel getan, was so dieses Gesundheitsbewusstsein betrifft oder diese Selbstoptimierungswahn, möchte ich fast schon sagen. Nein. Also alle wollen irgendwie sportlich sein und fit und sich auf diese und jene Art ernähren und so. Und zeitgleich hinterfragt, finde ich, fast niemand den Alkoholkonsum, obwohl der ja nun wirklich nicht gesund ist. Ja, in allen Bereichen, wo man halt kann, sich einfach überlegen für sich selbst, ist es jetzt wirklich notwendig, Alkohol zu trinken und wieso? Also zum Beispiel hatte ich früher Freundeskreise oder habe mich mit Menschen umgeben, die mir absolut nicht gut getan haben, die ich auch nicht mochte, was ich aber nicht gemerkt habe, weil ich sie mir quasi schön gesoffen habe. Und das ist einfach nur dumm, das zu tun. Also ich habe dann einfach alle, dadurch, dass ich nüchtern bin, muss ich alle Sachen, die ein schlechtes Gefühl bei mir hervorrufen, oder alle Personen, die ein schlechtes Gefühl bei mir hervorrufen, sofern ich kann, aus meinem Leben streichen, weil es keinen Grund gibt, sich damit zu umgeben und damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dann besteht auch nicht die Notwendigkeit, so viel zu trinken. Aber je nachdem, genau, sehe ich Leute, die zu einem Poetry Slam gehen und dort ihren Wein trinken. Und dann frage ich mich, gefällt euch die Veranstaltung ohne Alkohol nicht? Oder geht ihr in Wahrheit hierhin, um einen Grund zu haben, um Wein zu trinken? Und vor allem frage ich mich eben natürlich, fragt ihr euch das selbst oder ist es einfach, gehört es eben dazu?
Und macht das man es einfach? Genau, das ist ja die spannende Frage. Ne? Also fragt man sich das eigentlich noch selbst, so dieses, ne, ja, ich gehe ins Kino und bestelle mir ein Bier so oder ich gehe ne, zum Poetry Slam und habe meinen Wein in der Hand oder ich komme abends gestresst nach Hause und belohne mich für meinen harten Arbeitstag, indem ich mir irgendwie ein Weinchen öffne. So. Das sind ja so so gelernte Mechanismen, die so ganz tief auch in ganz vielen drin stecken, so Rituale. Wie ritualisiert man denn Alkohol?
Gute Frage.
Das ist ja echt ein Riesenproblem irgendwie. Ne? Also auch, dass du, es gibt ja so viele Dinge, in denen das irgendwie so tief dazugehört. Du hast Geburtstag und dann macht jemand einen Sekt auf und man stößt an. Silvester, du stehst da mit dem Glas Sekt in der Hand. Es gibt ja so viele Anlässe, wo dir ein Glas, wahrscheinlich auch dir irgendein Glas in die Hand gedrückt wird, wo du dann jetzt gelernt hast, du sagst dann, nö, lass mal. Aber wo viele dann einfach sagen, okay, und es nicht hinterfragen, danke. Ich gehe irgendwo ein Stück Fleisch essen und steht ein Glas Wein auf dem Tisch so. Weil es passt ja so gut zu Fleisch oder zu Fisch oder zu Gemüse oder was auch immer. Ne?
Ja, irgendein Alkohol passt zu allem. Also es gibt ja für alles dann den richtigen Drink. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist tatsächlich, es mal ohne zu probieren. Weil ich zum Beispiel auch festgestellt habe, man ist je nachdem viel fitter, kann sich sogar an Sachen erinnern und so, verhält sich nicht peinlich und muss sich danach dafür schämen. Also es ist wirklich gewinnbringend, denke ich, auch wenn man kein Problem damit hat, mal auf Alkohol zu verzichten und einfach zu gucken, was passiert. Und ich glaube, nur so kann man lernen, das auch zu hinterfragen, weil man sonst ja absolut keinen Vergleich hat. Wie ist Silvester ohne Sekt? Wer weiß das schon?
Ja, wer weiß das schon, genau. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, was du eben über den Tabak gesagt hast und unsere Diskussion und gesamtgesellschaftliche Diskussion über Tabakkonsum. Es ist ja mittlerweile schon eher so, dass du schief angeguckt wirst, würde ich jetzt mal denken, wenn du irgendwie mit einer Zigarette unterwegs bist oder du wirst halt rausgekehrt aus Restaurants und so weiter. Also das passiert ja alles dann mittlerweile extern. Mhm. Was ich ganz spannend fand, darauf wollte ich hinaus, ist, dass du ja eben gesagt hast, wir müssen uns eigentlich darüber bewusst sein, dass Alkohol eigentlich auch ungesund ist. Wäre das irgendwie was für dich in den gesellschaftlichen Diskurs hinzugehört? Also gerade auch, weil du eben Selbstoptimierung und so weiter angesprochen hast, dass Alkohol ein Gift ist und dass wir uns darüber bewusst sein müssen, was wir unserem Körper antun, wenn wir abends auch nur 2 Glas Wein trinken, weil das hinterlässt ja alles Spuren, ne?
Ja, und vor allem finde ich im Vergleich zu Zigaretten jetzt zum Beispiel, finde ich krass, dass Alkohol ja auch auf andere Arten noch viel schädlicher ist. Also durch das Rauchen zum Beispiel schade ich auf jeden Fall meinem Körper, aber nicht meinen Gedanken, meinen Beziehungen, meinen Plänen. Also Zigaretten bringen mich nicht dazu, mich bescheuert zu verhalten oder zu vergessen, was ich erlebt habe oder was ich eigentlich will, wer ich bin und so weiter, lassen mich nicht aggressiv werden und so weiter. Ganz viel macht Alkohol kaputt, was eben nicht nur die physische Gesundheit betrifft. Es ist, glaube ich, auch erwiesen, dass Alkohol, also ab einer gewissen Menge, depressiv macht und so. Also es hängt unfassbar viel mit dran. Und ich bin auch erschrocken, als ich mich neulich mit dem fetalen Alkoholsyndrom ein bisschen auseinandergesetzt habe. Also
ungeborene Kinder.
Den Schädigungen, die ein Kind davontragen kann, wenn die Mutter in der Schwangerschaft trinkt. Und da habe ich erfahren, dass man gar nicht sicher weiß bisher, welche Mengen schädlich sind oder dass es je nachdem ausreicht, nur einmal irgendwie was zu trinken. Und es je nachdem dem Kind schaden kann, während es immer noch angeblich Ärzte gibt, die behaupten, ja, ein Glas Rotwein am Abend macht nichts oder so. Das finde ich schrecklich. Wieso sollte man denn, also Entschuldigung, aber wieso sollte man denn dieses Glas Wein trinken müssen? Mir fehlen da echt die Worte. Es tut mir leid, obwohl ich selber eben jahrelang dachte, Alkohol wäre das Beste, was mir je passiert ist oder so. Ich will mich jetzt da auch gar nicht drüber erheben oder irgendwas. Ich verstehe es nur auch in Bezug auf mich selber nicht, wie man so blind sein kann, um nicht zu merken, dass Alkohol nichts besser macht.
Wie oft hörst du dann vielleicht doch noch dann im Umfeld, wenn du sowas ansprichst, ja, sowas in die Richtung wie, naja, komm, jetzt lass aber mal gut sein und jetzt verdirb uns nicht den letzten Spaß, den wir haben. Du kannst ja von mir aus nichts trinken, aber mal mal nicht alles so schwarz.
Ehrlich gesagt mache ich das in meinem Umfeld nicht. Dafür gibt es ja das Radio. Nein, es ist schon so, dass ich wirklich hier niemandem persönlich den Spaß am Trinken nehmen möchte. Und es gibt sicher genug Leute, die wirklich ein gemäßigten Konsum haben. Und ich gehöre ja selber offensichtlich, nachdem ich Raucherin bin, jetzt auch nicht zu den Leuten, die quasi auf jeden Spaß, sage ich mal, verzichten würden zur Liebe ihrer Gesundheit. Aber grundsätzlich, wenn es eben um das Bild in der Gesellschaft geht, dann finde ich, wird Alkoholkonsum fast nie negativ dargestellt. Also ganz selten mal gibt es in Filmen oder so, gibt es natürlich die Alkoholiker, die dann irgendwie die Kontrolle verloren haben. Aber teilweise ist es wirklich so ein Coolness-Faktor zum Beispiel, wo man dann auch aufwächst mit dem Bild, dass man nur ein Underdog sein kann, wenn man Whisky trinkt oder irgendwie sowas.
Oder der kaputte...
Und sogar ich hatte dann...
Der kaputte Kopf, ja, der dann erstmal wieder irgendwie auf die Beine kommt, aber der dann irgendwie hart raubeinig dann noch nach dem siebten Whisky dann doch irgendwie die Ermittlungen aufnimmt und den Fall löst, so, ne?
Ja, genau. Und das ist auch irgendwie lässig, ist kaputt zu sein und so. Also so, dass ich mich sogar dann nüchtern gefragt habe, Moment, bin ich jetzt noch cool? Jetzt, wo ich nicht mehr trinke, kann ich jetzt noch cool sein? Bis ich dann begriffen habe, ja, Moment, ich bin eigentlich die lässigste überhaupt, weil ich eben nicht trinke. Aber das ist so tief verwurzelt irgendwie, das ist einem so tief eingeimpft, je nachdem, dass man Alkohol braucht, um cool zu sein, dass es mich auch gar nicht wundert, wenn man halt irgendwo dieses Bild hat und möchte da, wie gesagt, niemandem persönlich irgendwie das eigene Konsumverhalten verderben, aber ein Umdenken muss einfach stattfinden. Das führt sonst zu nichts.
Hirn, hast du eben gesagt, war eine der Erkenntnisse. Mehr Hirn ohne Alkohol, das hast du festgestellt. Wir können jetzt dein Hirn mal testen. Wir spielen nämlich hier traditionell vom Pferd, unser Wahr- oder Falschspiel. Das heißt, du kriegst jetzt drei Geschichten zu hören und von denen ist eine erfunden. Und dein Job ist es gleich herauszufinden, welche denn die Geschichte vom Pferd ist. Und es hat vermutlich irgendwas mit dir zu tun, meistens in der Regel zumindest. Und das, was genau, das wird dir jetzt Martin Krinner aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion persönlich verraten.
In den Geschichten vom Pferd geht es heute ums Klatschen. Solchen Jubel hast du hoffentlich auch schon erlebt auf der Bühne beim Poetry Slam. In meinen drei Geschichten geht es jetzt aber nicht nur um den frenetischen Applaus, sondern auch um sanftes Handgeklapper und um eine Folge des Klatschens, die definitiv so nicht beabsichtigt war. Lass dich mal überraschen. Wichtig ist aber, zwei von den folgenden drei Geschichten sind tatsächlich wahr. Eine habe ich mir aber ausgedacht und du musst jetzt rausfinden, welche ist die Geschichte vom Pferd?
Hä?
Wirklich, meinst du es ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Die Droge Applaus, sagt man ja auch, ne? Ist das so ein euphorisches Moment, wenn du auf der Bühne stehst und wirst beklatscht? Ist das so ein bisschen auch das, wofür man es macht am Ende, wenn man irgendwie was Cooles abgeliefert hat und belohnt wird?
Das frage ich mich oft. Aber ehrlich gesagt, ist es mir je nachdem eher unangenehm.
Ach echt?
Also das, was für mich so ein erleichterndes und schönes Gefühl ist, ist eben meinen Text vorzutragen. Und dann habe ich das Gefühl, mir, ja, als hätte ich mir was von der Seele geredet oder so danach. Und wenn dann die Leute klatschen, ist es natürlich schön, weil es so ein Wohlwollen ausdrückt. Aber zum Beispiel bei einem Poetry Slam zu gewinnen, das ist immer, das führt bei mir eher dazu, dass ich denke, ja, jetzt ist ja gut, so das olle Ding.
Ja,
eher so.
Dann lass uns jetzt mal über das Klatschen reden. Drei Geschichten rund ums Klatschen wird es jetzt geben, hat Martin gerade erzählt. Hier ist Geschichte Nummer 1.
Klatschen ist ja ein Zeichen der Begeisterung, der Zustimmung, der Unterstützung. Ja, soweit alles klar. Und Klatschen ist ja ganz ähnlich wie das Gähnen ansteckend. Man kennt das ja, eigentlich war das Stück da vorne auf der Bühne nur eher mau, aber weil alle klatschen, klatsche ich halt auch mit. Und es gibt sogar eine Studie aus Deutschland, Schweden und Großbritannien, die hat das mal untersucht und festgestellt, dass bei einem Konzert vom ersten Klatscher bis zum Massenapplaus im Durchschnitt gerade mal 2,93 Sekunden vergehen. Tja, und gerade weil das Klatschen ansteckend ist und Schauspieler, Musiker, Politiker und so weiter so eine Unterstützung ja brauchen, gibt es auch Leute, die das Ganze beruflich anbieten. Die sogenannten Klaköre. Das ist jetzt ebenfalls bekannt. Was mir aber neu war. In Paris des 19. Jahrhunderts war die Konkurrenz zwischen den Theatern so groß und das Klakörwesen so ausgeprägt, dass es sogar verschiedene Disziplinen und Spezialgebiete unter den Mietenthusiasten gab. Wenn ein Theaterstück zum Beispiel nicht so richtig lief, dann engagierte der Chef des Theaters als erstes ein paar Chauffeure, also Anheizer. Die hatten die Aufgabe, tagsüber auf der Straße, wenn die Vorstellung angekündigt wurde, das Stück vor allen Umherstehenden überschwänglich zu loben. Genau den gleichen Job machten dann am Abend die Chatouilleure, zu Deutsch die Kitzler. Die sollten sich unter das Publikum mischen und schon am Eingang ihre Begeisterung freien Lauf lassen. Während der Vorstellung übernahmen dann die Connoisseure, also die Kenner, die immer wieder positive Bemerkungen fallen lassen sollten. Und bei lustigen Szenen hatten dann die Rieurs ihren Einsatz, die Lacher, die ganz spontan ihre Heiterkeit zeigten. Bei traurigen Szenen dagegen waren die Pleureurs dran, die Heuler. Und am Ende, wenn das Stück vorbei war, dann hatten die Tapageurs ihren Auftritt, die Marktschreier mit frenetischem Applaus und die Bisseurs, die penetrant nach einer Zugabe zu rufen hatten. Und für all diese Klaköre zusammen hatten die Pariser einen wundervollen Beinamen. Man nannte sie auch die Chevalier de Lustre, also die Ritter des Kronleuchters.
Nee, das glaube ich nicht.
Alles nur Fake damals gewesen, oder wie? Hast du ein Gefühl für die Geschichte?
Puh, ich hoffe natürlich, dass sie wahr ist, weil ich es lustig finde, aber frag mich schon, wieso die alle verschiedene Professionen haben, die sie dann jeweils nur für ein paar Sekunden ausleben. Also warum sind das nicht alles die gleichen Leute, die am Morgen was erzählen, am Abend auch und dann ganz laut klatschen? Also das finde ich ein bisschen unlogisch.
Wäre auf jeden Fall effizienter, ne? Das stimmt allerdings. Du musst
günstiger.
Stimmt. Und man hätte mehr Platz im Publikum fürs Publikum. Ich meine, es sitzt ja alles voll mit diesen ganzen Menschen. Du musst dich erst nach den drei Geschichten dann endgültig entscheiden. Ich wollte nur mal hören, ob du vielleicht schon ein Gefühl dafür hast. Ich habe übrigens auch keine Ahnung. Das heißt, helfen kann ich dir auch nicht. Kann dir höchstens auch mein Gefühl geben. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit Geschichte Nummer 2, die vermutlich auch irgendwas mit Klatschen zu tun hat.
Die zweite Klatschgeschichte spielt jetzt an einem Ort, wo Menschen nicht ganz so oft Applaus spenden. Dafür aber übernehmen dort die Tiere das Klatschen. Wenn auch mit anderem Zweck. Aber eins nach dem anderen. Wir müssen jetzt als erstes mal ab in die Nordsee. Der Engländer Ben Burville ist Arzt, Taucher und Hobby-Meeresbiologe und er liebt Kegelrobben. Seit Jahren schon taucht er immer wieder vor der englischen Küste und dabei begegnet ihm regelmäßig das eine oder andere Tier und bei diesen Tauchgängen hat er festgestellt, dass die Robbenmännchen während der Paarungszeit häufiger so seltsame Knackgeräusche machen. Ben Burville hatte lange Zeit den Verdacht, dass die Robben das mit ihrer Stimme produzieren, so ähnlich wie Buckelwale oder Blauwale, die ja auch singen. Dann hat er aber herausgefunden, nein, diese Knacklaute machen die Robben, indem sie ihre Vorderflossen zusammenschlagen. 17 Jahre lang hat er versucht, so einen Klatscher als Beweis auf Film festzuhalten. Das hat er aber nie hingekriegt, weil er seine Kamera nie rechtzeitig im Anschlag hatte. Dann hat es aber Anfang dieses Jahres doch geklappt. So, und jetzt fragt man sich noch, was soll das Geklatsche unter Wasser eigentlich bedeuten? Ein ganz ähnliches Verhalten kennt man ja von Robben, Seehunden und ähnlichen Tieren aus dem Zoo oder aus dem Zirkus. Da setzen sich dann hin, recken die Schnauze in die Luft, klatschen kräftig in die Flossen und werden dafür mit Fisch belohnt. In freier Wildbahn hat das Ganze aber einen anderen Sinn. Die Männchen machen das zum einen, um Weibchen anzulocken und zum anderen, um ihr Revier zu markieren. Ganz frei nach dem Motto, wer hier am lautesten klatscht, der hat das Sagen.
Wirklich, meinst du das ernst?
Klatschende Seerobben unter Wasser.
Klingt so logisch, dass es bestimmt ausgedacht ist.
Ja, ich hätte auch so kurz das Gefühl, das klingt mir auch irgendwie zu glatt. Aber ja, das heißt natürlich, dass die Klaköre aus der ersten Geschichte stimmen müssten. Das ist natürlich auch schräg.
Ja,
ne?
Schwierig.
Schwierig. Mhm. Und es gibt ja auch noch eine dritte Geschichte. Was ist denn
genau.
Mit der?
Vielleicht hilft die ja.
Hören wir mal rein, würde ich vorschlagen.
Und in der dritten Klatschgeschichte kommen wir jetzt wieder zurück zu den Menschen und zurück auf die Bühne. Allerdings geht es jetzt nicht um das Klatschen des Publikums, sondern um eine Gruppe aus Irland, das die Leute mit Klatschen unterhält. Angus Braden und Devin Fitch kommen aus Dublin und sie waren 2015 Mitglied in einer Truppe, die nennt sich Smack Your Tummy. Zu Deutsch in etwa, schlag dir auf den Bauch. Und mit dem Namen ist eigentlich schon alles gesagt, die Leute machen Body Percussion. Das heißt, das sind 8 Männer und Frauen und die machen sowas, ja, sowas Musikartiges, ausschließlich indem sie in die Hände klatschen oder auf die Brust oder auf den Bauch oder auf den Mund oder auf andere Körperteile. Manchmal unterstützen sie das Ganze noch mit Stöcken, mit Eimern oder mit solchen Klopömpeln, mit denen man zum Beispiel den Abfluss reinigen kann. Aber das Allermeiste auf der Bühne ist tatsächlich Klatschen auf den Körper. Und da muss schon so ein bisschen Schmackes dahinter sein, denn wenn die Gruppe zum Beispiel in einem Theater auftritt, dann soll es auch in der letzten Reihe noch ordentlich klatschen. So, und Angus und Devin hatten jetzt 2015 in der Show so eine Solo-Einlage, in der sie eine Art Kampfszene pantomimisch dargestellt haben. Die standen sich gegenüber, haben sich erst böse angeschaut, dann angefangen bedrohlich mit den Füßen auf den Boden zu stampfen. Und dann ging's los mit einer wirklich hochgradig rhythmischen Prügelei. Die schlugen sich gegenseitig auf die Arme, dann auf den Bauch, auf den Rücken und zum Schluss sollten eigentlich 2 weibliche Bandmitglieder einschreiten und die beiden trennen. Bei einem Auftritt in Brüssel im Jahr 2015 kam es aber gar nicht erst so weit, denn Angus hat mit einem Klatscher aus Versehen am Hals von Devin einen Nerv im Plexus brachialis getroffen und damit eine sogenannte vasovagale Synkope ausgelöst. Das heißt, das Gehirn wird ausgelöst durch den Schlag für einen Moment nicht mehr genug mit Sauerstoff versorgt und man kippt um. Und so hat Angus den armen Devin auf der Bühne sprichwörtlich umgeklatscht.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Oh, Elisabeth, in deiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken.
Ja, also das ist wirklich schwierig. Eine Geschichte 3 ist natürlich total absurd. Wobei, ach, ich gehe einfach nach meinem Bauchgefühl. Ich glaube, wenn ich mir jetzt spontan eine bescheuerte oder eine unwahrscheinliche Geschichte ausdenken müsste, dann wäre die nicht so detailliert wie die dritte. Also ich glaube, ich sage, die erste Geschichte ist erfunden.
Ha, unentschieden, tatsächlich.
Weil ja, also irgendwie erscheint mir das nicht so koscher.
Hören wir uns mal die Auflösung an, Martin. Was ist denn richtig?
Ich fange mal mit den beiden wahren Geschichten an. Die erste Geschichte, die mit den unterschiedlichen Klakören in Paris, mit dem Anheizer, dem Kitzler, dem Heuler und dem Marktschreier, die stimmt tatsächlich. Ebenfalls wahr war die zweite Geschichte. Denn männliche Kegelrobben sind tatsächlich ganz große Unterwasserklatscher. Erfunden war dagegen die Story mit dem umgehauenen Body-Perkussionisten. Die passen hoffentlich ein bisschen besser auf, wo sie hinschlagen.
Gräme dich nicht allzu sehr, Elisabeth. Ich hätte es tatsächlich auch nicht geglaubt. Ich hätte nicht geglaubt, dass die dritte Geschichte erfunden ist. Das spricht für Martin, der hat sie gut erzählt.
Das stimmt, ja. Ich glaube, es ist auch egal. Also man kann es nicht, man kann es nicht wissen. Es sind einfach Geschichten, die das Leben schreibt, hätte man sich ja teilweise nicht ausdenken können. Und
absolut.
Und umgekehrt.
Hey, aber jetzt können wir weiter erzählen. Es gibt für jede komische Klatsch- und Lachsituation gab es früher mal tolle französische Begriffe und viele verschiedene Klaköre. Ja, ist doch eine super Geschichte, die wir es weitererzählen können. Und wir wissen jetzt auch, dass Seehunde unter Wasser klatschen. Toll, was auch immer wir mit dieser Information machen, aber wir haben sie jetzt. Also, ja. Punkt, würde ich sagen.
Das ist ein Gewinn, auf jeden Fall.
Das ist ein Gewinn. So müssen wir das sehen. So. Wie gehst du jetzt selber mit deinem eigenen Alkoholismus um? Hast du da jetzt irgendwie noch Angst nach wie vor, nach 3 Jahren, dass du rückfällig wirst? Oder gibt es sowas? Ich habe mal gehört, dass man dann so quasi so einen Notfallplan braucht, wenn man so das Gefühl hat, dass es jetzt gerade schwierig werden könnte, dass man Sorge hat, vielleicht nicht trocken bleiben zu können aus irgendwelchen Gründen. Hast du so einen Notfallplan?
Nicht direkt, nein. Mhm. Also von meiner Entscheidung her denke ich nicht, dass ich wieder rückfällig werden könnte. Also ich habe erfahren, auch bei den anonymen Alkoholikern, dass der Grund für einen Rückfall häufig ist, dass man denkt, ah, jetzt habe ich schon so und so lange nicht mehr getrunken. Jetzt kann ich es ja offenbar ohne, also kann ich jetzt auch genauso gut wieder anfangen zu trinken. Mhm. Und dadurch wird man dann wieder rückfällig. Also ich glaube, dass mir das nicht passiert. Wenn, dann könnte es mir mal so schlecht gehen, dass ich quasi aufgebe und sage, ja, also jetzt ist mein Leben mir auch irgendwie egal, jetzt fange ich wieder an zu trinken. Mhm. Aber natürlich hoffe ich nicht, dass ich in so eine Situation komme. Und was mir persönlich immer hilft, ist wirklich, wenn ich merke, dass ich irgendwie getriggert bin oder in einer schlechten Verfassung und der Gedanke ans Trinken irgendwie hochkommt, dass ich wirklich auf meine Grenzen achte und mich anstrengenden Situationen entziehe, dass ich mir rausnehme zu sagen, ich lege mich jetzt ins Bett und schaue einen Film an oder so. Also egal was, was mich ablenkt, was mir gut tut und so, das auch wirklich umzusetzen und da einfach zu akzeptieren, dass ich diese Grenzen habe und diese, ja, quasi fast schon Einschränkungen. Also ich kann einfach gewisse Sachen nicht machen. Ich muss nicht auf jeden Geburtstag gehen, nur weil es ein Geburtstag ist, wenn der bei mir dann das Gefühl hervorruft, wieder trinken zu müssen. Nein. Also das ist es einfach nicht wert. Und mir da das Recht rauszunehmen, halt wirklich gut mit mir umzugehen.
Würdest du dir wünschen, dass diese Gesellschaft irgendwann mal anders aussieht, dass du zu jedem Geburtstag hingehen kannst, weil Alkohol keine Rolle mehr spielt, weil es vielleicht Menschen gibt, die hier und da Alkohol trinken, aber auch genauso viele, die nicht trinken oder welche, die rauchen und welche, die nicht rauchen oder welche, die Marihuana konsumieren und welche, die nicht konsumieren oder dass es halt nicht mehr so ein Peer-Pressure-Ding ist, sondern irgendwie jeder macht das, worauf er Bock hat und alle anderen sind genauso gleich, wie die es nicht machen?
Ja, das wäre natürlich schön. Also je nachdem findet es ja auch schon so statt, aber andererseits wurde ich beim Junggesellinnenabschied von meiner besten Freundin, als ich ein Spezi bestellt habe, also waren wir in der Wirtschaft einfach und ich habe ein Spezi bestellt und die Bedienung hat gemeint, echt jetzt? So, wo ich mir dachte, ja, echt jetzt, ich könnte sogar schwanger sein. Also vor allem als Frau, denke ich, habe ich mir immer vorgestellt, man könnte doch das Recht haben, einfach nichts zu trinken. Und nein, vor allem sollte man grundsätzlich das Recht haben, nichts zu trinken. Und da hoffe ich tatsächlich, dass sich was ändert in der Gesellschaft oder auch im Bewusstsein einzelner Menschen.
Jetzt hast du eben ganz am Anfang gesagt, ja, mit dem Buch habe ich nicht völlig Unrecht, weil da ist irgendwas in der Mache. Was ist denn da genau in der Mache? Darfst du da schon drüber reden oder willst du da schon drüber reden?
Es ist ein schwieriges Thema, weil ich also schon länger an im Endeffekt einer Autobiografie arbeite zu dem Thema. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich das umsetzen will, weil es mir letztendlich ja nicht darum geht, meine Geschichte zu erzählen, um der Geschichte willen, sondern eher irgendwie aufzuzeigen, wie schädlich dieses Konsumverhalten ist, wie früh man auch schon in der Abhängigkeit rutschen kann und irgendwie sein ganzes Leben danach ausrichten, ohne es zu merken und so weiter. Mhm. Und habe jetzt halt tollerweise die Möglichkeit, zum Beispiel mit dir drüber zu sprechen und leider, Entschuldigung, allen den Sonntag zu verderben mit meiner Wut. Aber halt so, ja, je nachdem, platzt es dann so aus mir raus, weil ich das einfach in welcher Form auch immer halt der Welt irgendwie mitgeben möchte, dass meine Erfahrungen vielleicht anderen Leuten helfen, nicht die gleichen Erfahrungen machen zu müssen.
Hm. Hast du durch Zufall noch irgendwie sowas Kleines, Poetry Slam-mäßiges, sodass wir uns mal ein Bild davon machen können, was du da so machst?
Ja, Slam-Texte dauern so 5 bis 10 Minuten. Das wäre jetzt zu lang, aber ich habe ein Gedicht, was ich sehr gerne mag, über Alkohol geschrieben. Das ist kurz und das könnte ich kurz vortragen.
Ich würde mich freuen.
Es heißt Analk. Du bist laut und überall, irgendwo jedermanns Fall. Du bist akzeptiert, verschwiegen, lässt die großen Dinge liegen. Du vergibst alles zum Schein, lässt die Menschen doch allein. Suchte in dir Sinn vergeblich. Erst seit ich dich los bin, lebe ich. Das war's.
Elisabeth Schwachulla war zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Vielen lieben Dank für das offene und sehr spannende Gespräch. Alles Gute für dich und einen schönen Sonntag.
Danke dir und ebenso.
Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.